Moin, Sobby.
Moin, Uli.
Sobby, wir müssen reden.
Schon wieder? Warum denn? Worum geht's denn?
Lass uns doch einfach mal über die Fußball-Bezirksliga reden.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, nach knapp einer Woche, sind wir schon wieder on air, sind wir schon wieder dabei. Wir haben euch ja angekündigt, dass wir im Wochenrhythmus die Fußballsaison gerade einläuten und ein bisschen in die Analyse gehen. Wir haben mit der Landesliga am letzten Donnerstag angefangen. Die Folge ist schon knapp eine Woche online. Nun sind wir dabei, die Fußballbezirksliga zu untersuchen, zu durchforsten und über sie zu sprechen. Eine Liga, in der 8 von 16 Mannschaften aus dem Stadt- und Landkreis Lüneburg kommen, also aus dem hiesigen Bereich. Das ist satter Lokalfußball pur und das heißt viel Nachbarschaftsduelle, viele Derbys, viele Spiele, die mit unseren Mannschaften besetzt sind. Wobei man teilweise, wenn man jetzt Wendisch-Evern gegen Gellersen sich anguckt, die Beteiligten manchmal gar nicht von Derbys reden, sondern die echten Derbys sind dann das, was was du am Wochenende gesehen hast, nämlich der TuS Reppenstedt, der den TSV Gellersen empfangen hat. Das gilt dann als wirkliches Derby. Und bevor wir in die Analyse der einzelnen Mannschaften gehen, kannst du vielleicht ein bisschen was über dieses Spiel berichten.
Ja, in der Tat. Ich habe mir weite Teile dieses Derbys anschauen können. Es war sehr heiß, sportlich wie auch klimatisch.
Ach, zwischendurch hast du dir ein Bier oder ein Eis geholt und deswegen hast du bestimmte Teile nicht gesehen.
Weder oder? Ein Bier noch ein Eis geholt.
Skandalös. Muss man doch bei dem Wetter machen.
Ja.
Also ich habe mit zwei Eis am Wochenende gegessen, aber ich habe auch nicht gearbeitet. Das ist jetzt.
Das hat uns unterschieden am Wochenende.
Ja.
Nächstes Wochenende wird es, glaube ich, wieder andersrum.
Ja, da darf ich dann wieder arbeiten. Das
genau. Ja, es war insgesamt ein gutes Spiel, auch wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es doch sehr warm war und beide Mannschaften haben eigentlich dem nicht unbedingt Tribut gezollt, zumindest nicht in der ersten Halbzeit. Da
sag mal, wie es ausgegangen ist.
Es war 4-1 am Ende für den TSV Gellersen.
Aber es war in Reppenstedt, ne?
Es war in Reppenstedt.
Eine der schönsten Anlagen im Landkreis, wie ich finde. Allerdings relativ wenig Bäume, weil das ja noch relativ neu ist. Das heißt, du hast wahrscheinlich eher geschwitzt und saßt nicht unter einem kühlen Baum.
Vergessen, die Sonnencreme 50 plus aufzulegen, was
skandalös.
Ganz
Anfängerfehler.
Wir
singen Anfänger. Ja, aber zum Spiel.
Zum Spiel. Der TSV Gellersen ist zunächst mal durch einen Strafstoß in Führung gegangen. Mhm. Reppenstedt brauchte, bis sie so ein bisschen in das Spiel reinkamen. Das hat man gemerkt. Sie waren dann auch ein bisschen von den Socken so zu Beginn des Spiels. Auch nach dem Strafstoß und aber sie haben sich dann langsam zurückgespielt. Das war dann doch insgesamt gar nicht schlecht und ein wirklich mustergültiger Konter über Nico Kliche auf Tammo Aue hat dann für den Ausgleich gesorgt und das war dann auch schon ein das kommt dann später nochmal in einem O-Ton. Das war dann so ein Knalleffekt, den auch Tammo Aue wieder gesetzt hat, der ja vom MTV Treubern aus der A-Jugend.
Da nicht als Tormaschine bekannt, aber jetzt hat er schon ein paar Mal genetzt hier in der Bezirksliga.
In allen drei Saisonspielen jeweils ein Tor. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Junge. Der ist gelaufen wie verrückt.
Marco Aue, einer der schönsten Namen im Lüneburger Fußball, wie ich finde, hat wahrscheinlich finnische Wurzeln. Das muss ja. Klingt auf jeden Fall finnisch. Vielleicht kann er uns das irgendwann mal erzählen.
Vielleicht wird er uns das irgendwann mal erzählen. Der, wie gesagt, von Nico Kliche hervorragend in Szene gesetzt wurde, schön in den Lauf gespielt. Und da musste auch einen Moment überlegen, weil er hatte einige Meter zu gehen noch zum Tor. Und hat das dann aber eiskalt gemacht, wie die berühmte Schnauze eines beliebten Haustiers.
Okay.
Und das war wirklich ein sehr gutes Tor.
Aber 4-1, das heißt ja, dass dann Gellersen nochmal richtig aufgedreht haben muss in der zweiten Halbzeit. Oder
Gellersen war dann in der zweiten Halbzeit die schon bessere Mannschaft, das muss man ganz eindeutig sagen. Sie haben dann mit Vila Čiček nochmal nachgelegt und zwar sehr ordentlich nachgelegt. haben da sowohl die Deckung stabilisiert und Čiček hat auch ganz viel noch nach vorne gemacht, das Spiel quasi von hinten angetrieben.
Gut, das ist ja auch ein klassischer Stammspieler eigentlich bei Gellersen, der bislang noch gar nicht gespielt hat, wahrscheinlich im Urlaub vorher war oder irgendwas außerhäuslich aktiv, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das einer, der sonst in der ersten Elf ist.
Genau. Und er kam dann zur zweiten Halbzeit, war sehr auffällig und ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sich dann Reppenstedt doch ein Stück weit vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen zu sehr verausgabt hatte. Gellersen hat dann das Spiel klar bestimmt, hat dann allerdings auch von einigen Abwehrfehlern profitiert. Das 2:1 zum Beispiel durch Malik Kotsibajew resultierte daraus, dem wurde der Ball vom Torwart in die Füße gespielt und da sind dann so, waren dann Unkonzentriertheiten bei TuS Reppenstedt, die Gellersen dann aber sehr routiniert ausgenutzt hat und auch war dann nach vorne ging dann bei Reppenstedt nicht mehr viel. Daniel Stecker, einer der erfahrensten und auch so quasi der Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel.
Der Leitwolf, ne? Auch wenn er nicht mehr so viel Haare hat und ein Wolf ja sehr viel Haare hat, aber das trotzdem ist er der Leitwolf des
Tuchel. Er ist der Leitwolf des Tuchel. Ja. Wurde ziemlich gut bewacht von den vom TSV Gellersen und da kam dann nicht mehr allzu viel nach vorne. Das hat Gellersen dann am Ende klug gespielt, sauber zu Ende gespielt. Das war ein absolut verdienter Sieg.
Gab es denn viele Emotionen im Derby? Weil das ist ja nun, die kennen sich, die viele Spieler haben eben beim einen oder anderen Verein gespielt. Ist das sehr emotional gewesen auf beiden Seiten? Also gab es
Beef? Also es gab kein Beef. Nee? Es war natürlich ein intensives Spiel.
Ja.
Aber man kann absolut nicht sagen, dass es da, dass da offene Feindschaften ausgetragen wurden.
Na, das ist ja positiv.
Das war ein vernünftiges, gutes Bezirksligaspiel. Da ging es natürlich auch mal zur Sache, da wurde auch durchaus mal hingelangt.
Ja.
Aber alles im Rahmen dessen, wo ich sagen würde, das ist im positiven Wortsinne Fußball auf der Ebene. Und
das heißt auch von den Seitenlinien, von den Trainern gab es jetzt nicht
keinerlei
Stress oder
keinerlei Stress,
den anderen.
Okay. der negativ aufgefallen wäre. Zu dem Spiel hat Reppenstedts Trainer André Schulz auch ein O-Ton geliefert und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, 1-4 Niederlage im Derby. Tut natürlich weh. Aber Gellersen war schon die bessere Mannschaft. Uns ist es erste Halbzeit gelungen, das Ergebnis technisch auf 1-1 zu halten. Das war noch in Ordnung. Obwohl da Gellersen schon mehr Spielanteile hatte. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich auch lange 1-1 halten und dann vielleicht noch 2-1 machen über einen Konter. Aber dann ist ein Fehler passiert zum 2-1, direkt in die Füße gespielt. Und dann mussten wir aufmachen. Die Zeit lief davon, wir mussten aufmachen, haben früh angegriffen und letztendlich haben wir dann das 1-3, 1-4 kassiert und dann war der Drops in dem Spiel gelutscht. Ja. Möchte natürlich keiner in der Lage im Derby, aber es passiert.
Ja, finde ich ein
klingt eindeutig
und was du gesagt hast. Fasst es auch gut zusammen. Da war einfach Gellersen die abgeklärtere Mannschaft und hatte dann auch nach hinten raus noch deutlich mehr Körner, sozusagen.
Das ist ja immer nicht so einfach nach so einem Abstieg, den sie ja nun aus der Landesliga hatten. Gut, die Mannschaft hat sich natürlich kaum verändert. Das Neue ist ja eher der Trainer, ne? Und mit dem hast du sicherlich auch gesprochen.
Genau, ne? Tarek Behrens hat uns auch einen O-Ton zur Verfügung gestellt. Und da hören wir jetzt ebenfalls mal rein.
Ja, jetzt durch das 4-1 im Derby haben wir es jetzt ein bisschen repariert, will ich mal sagen. Sehr, sehr, sehr ähnliches Spiel wie gegen Söderburg, ein sehr tiefstehender Gegner. Wir haben 80% Ballbesitz und müssen die Konter gut verteidigen. Das haben wir zweimal gegen Söderburg schlecht gemacht, haben deswegen auch 2-1 verloren, weil wir da auch ein bisschen die Kreativität hat gefehlt. Ein bisschen ähnliches Spiel heute gegen tiefstehende Gegner. Müssen wir ein bisschen besser über den Flügel durchkommen. Heute auch wieder durch einen Konter dann das 1-1 gefangen und das ärgert mich dann ein bisschen sehr dolle, weil wir können viele Fehler machen. Das ist auch alles in Ordnung am Anfang der Saison, wenn man eine neue Mannschaft hat, wenn man sich kennenlernt. Viele Fehler kann man machen, aber man soll die Fehler nicht wiederholen. Und Konterabsicherung und taktische Fouls ziehen und Restverteidigung ist einfach das vierte oder fünfte Gegentor dieser Saison schon. Und du kannst einen Fehler einmal machen, aber du kannst ihn nicht fünfmal machen. Und so, das ist einfach zielgefährdend, wenn wir einen Fehler 5-6 Mal machen innerhalb von 4-5 Spielen. Genau, das hat man heute auch wieder gemerkt. Zum Glück haben wir es dann noch ein Tor geschenkt bekommen, sage ich mal, zum 2-1. Dadurch ist die Reppenstädter Taktik ein bisschen zerbrochen und irgendwann mussten sie aufmachen und dann hatten wir natürlich viele Konterchancen zum 3-1, 4-1 haben wir sie dann genutzt, zum 5-1, 6-1 hätten wir sie noch machen können, also 4-1 war dann in der Höhe verdient, aber es hört sich deutlich an, als es letztendlich war.
Das, was ich spannend finde, kam schon relativ früh von ihm, dass er meinte 80% Spielanteile, das ist natürlich eine neue Situation für Gellersen, ne? In der Landesliga als abstiegsbedrohte Mannschaft war es eher umgekehrt, genau. Und jetzt stellen sich die Mannschaften erstmal hinten rein und warten ab, was mit Gellersen passiert und wie sie das Spiel gestalten.
Genau.
Das könnte natürlich eine Sache sein, die ein bisschen Zeit braucht.
Die braucht ein bisschen Zeit, zumal sie auch einige Spieler noch im, sage ich jetzt mal, Wartestand haben. Wenn du denkst, Robin Meyer in der vergangenen Saison,
Top-Scorer,
glaube ich, der Landesliga.
Ja.
Der ja auch wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Spiels des TSV Gellersen ist, liegt im Moment oder beziehungsweise muss pausieren mit einem Leistenbruch, ebenso wie Lukas Faltin.
Okay.
Das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis die wieder topfit sind. Jonas Kennemann steigt jetzt, hat mir der Tarik Behrens noch erzählt, wieder ins Training ein erst. Mhm. Also da sind noch drei Spieler, die, wenn die wieder da sind, glaube ich, wird das noch sehr viel flüssiger laufen beim TSV Gellersen. Man merkt schon, dass sie sich noch ein bisschen einruckeln müssen.
Wobei sie natürlich sonst wenige Leute haben, die neu sind, die klassisch neu sind. Ne? Also das ist ein Milberger und ein Kotsibajew von den Brüdern, einer, die ja beide jetzt aus Reppenstedt gekommen sind. Aber ansonsten, Jasper Günther ist zurückgekommen. Das sind ja alles Leute, die sonst schon, der Rest ist alles altes Klientel sozusagen, die alte Mannschaft. Da ist wenig neue Mannschaft zu finden oder die Abläufe kennen sie. Ich meine, da gibt es Ole Joost im Tor. Ich glaube, der hat schon den Torbalken zusammengenagelt und Andi Demir ist, das sind ja die Leute, die Jahrzehnte da schon gespielt haben, ne? Hövermann und so. Ich meine, ich könnte jetzt Mirko Meier und das sind ja alles Jungs, die weiter zusammenspielen, egal ob sie nun absteigen oder nicht, die bleiben in Gellersen und
Interessant muss man in dem Zusammenhang auch sagen, gerade Andi Demir, die mir immer schon mal so die Leute gesagt haben, naja, seine Zeit neigt sich nun vielleicht doch so langsam dem Ende entgegen. Also davon habe ich jetzt am Wochenende nichts gemerkt. Sehr viel gelaufen, viel gearbeitet, Tor geschossen. Also
solange Andi Demir ein Tor schießt, ist er glücklich und zufrieden und dann wird er auch noch mit Mitte 60 beim TSV Gellersen in der ersten Mannschaft spielen. So schlimm natürlich nicht. Und er ist natürlich auch noch nicht mal Mitte 40, noch nicht mal Mitte 30, glaube ich. Vielleicht ist er Mitte 20. Das finden wir jetzt hier nicht raus, aber Andi Demir gehört auch genauso zu Gellersen, wie es viele andere tun und ist da nicht wegzudenken. Ich glaube einfach, wir müssen uns, wenn man mal ein bisschen in die Analyse kommt, wollen wir das als nächstes machen, dann zum TSV Gellersen braucht man sich eigentlich nicht viele Gedanken machen um die Mannschaft, die, wie gesagt, die braucht ein bisschen, um die Spielidee ein bisschen anders zu machen, hat einen Trainerwechsel halt hinter sich, jahrelang waren ja die, war Kartmann, Vogel, Grieche da, hatten das Sagen und jetzt ist eben ein neuer Staff da, wobei ich auch da schon gehört habe, dass es toll ist und alle glücklich sind, zufrieden sind, mal einen frischen Wind zu haben, da ist es beim Trainerwechsel immer gut. Die werden, auch wenn sie jetzt einen Sieg, eine Niederlage, einen Unentschieden bislang hatten, den Weg nach oben in der Tabelle finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube auch, dass der TSV Gellersen auf Sicht, wenn er sich noch weiter eingespielt hat, eine Mannschaft ist, die oben mitspielen wird und die auch durchaus die Chance hat, um den Titel und sprich um den Aufstieg zumindest mitzuspielen. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben sollte. Etwas anders sieht es natürlich aus, das war aber auch von vornherein klar beim TuS Reppenstedt. Die Mannschaft steckt im Umbruch.
Ja.
Da muss man sagen, dass ihnen mit Dominik Milberger, der eben jetzt auch beim TSV Gelsenkirchen spielt, und Sebastian Martin, der pausiert, 30 Saisontore fehlen.
Das ist also aus der Vergangenheit.
Das ist eine Menge Holz.
Wie war der Milberger jetzt am Wochenende im Derby? Hat er, ist er aufgefallen? Tor hat er nicht geschossen, ne?
Tor hat er nicht geschossen, aber er ist schon im Sturm präsent gewesen. Ja. Da kommt sicherlich noch mehr von ihm, keine Frage. Aber ich glaube, dass das auch sich da noch
hat er mit Andi dem hier zusammen im Sturm gespielt? Oder die waren ganz vorne oder
genau,
haben sie mit drei Spitzen gespielt?
Er hat neben Andi Demir mit Dominik Milberger und Malik Kotsibajew gespielt. Mhm. Also zwei Spieler, die
Kurzem noch im Rettenstedt gespielt haben.
Ne? In Rettenstedt waren. Ja,
genau.
Und wie man das so beim TuS Rettenstedt bewertet, dazu hat sich zum Beispiel Phil Schlüschen am Mikrofon unseres Kollegen Frank Lübberstedt geäußert. Und das können wir uns auch mal kurz anhören.
An Tempo haben sie nicht verloren auf jeden Fall. Ja, sie haben sich gut eingefunden in Gelsenkirchen, spielen auch direkt. Das zeigt natürlich ihre Qualität. Ärgert uns, dass sie natürlich nicht auf unserer Seite sind. Aber so ist das im Fußball.
Ja, so ist der Fußball, sagt er. Genau, so ist der Fußball. Lebt vom Wandel, lebt vom Wechsel. Und diese Wechsel gab es halt.
Das einen freut, ist das andere leid. Ne? Gelsenkirchen hat davon
profitiert. Vom TuS Rettenstedt zum TSV Gelsenkirchen.
Die Rettenstädter haben da leider sehr viel Qualität verloren an den Nachbarn.
So sieht's aus.
Heidberg.
Der TuS Rettenstedt jedenfalls steckt im Umbruch, das hatten wir schon mal angedeutet. Und es wird schwer werden. Das ist jedenfalls die Meinung von Trainer André Schulz. Und da auch dazu, was die Saisonprognose angeht, hat er sich geäußert. Und das hören wir uns jetzt ebenfalls mal an.
So, Saisonstart. Durchwachsen. Ahrendorf-Sieg war Pflicht. Brese unentschieden war gut. Jetzt die Niederlage gegen Gelsenkirchen vermeidbar. Aber ist so, jetzt haben wir 4 Punkte. Ahrendorf auch 4 Punkte. Prognose für uns, es wird dieses Jahr schwer, uns über den Strich zu halten. Aber wir werden in Konkurrenz mit vielen anderen Mannschaften treten. Ahrendorf ist dabei, denke ich, und Rosche wird dabei sein und gut, Scharnebeck vielleicht, so die Richtung, Lüneburger SV, da haben wir einige Konkurrenten, mit denen wir uns dann halt messen müssen und ich denke, dass es harte Arbeit wird, da letztendlich eine erfolgreiche Saison zu spielen und die erfolgreiche Saison wäre dann den Abstieg zu verhindern.
Spannend, wen er da so als Konkurrenten im Abstiegskampf sieht, die LSV, Scharnebeck. Naja, mal gucken. Gut, aber gut, kommen wir erstmal auf Rettenstedt zurück. Das ist ja das, was André Schulz in den Mittelpunkt gestellt hat, seine eigene Mannschaft.
Genau. Ich glaube, er schätzt das ganz gut ein, ganz realistisch ein, dass die Mannschaft, ist eine sehr junge Mannschaft. Sie hat ja auch
viele Leute verloren. Ne?
Viele Leute verloren und vor allen Dingen
die Milbergers, Kuhlmann, Hausschild, Sebastian Martin. Also da kann man ja Hunderte nennen. Also 100 ist natürlich übertrieben, aber das ist schon eine Dreiviertel Stammelf, die da weggegangen ist. Und die haben sie ja hauptsächlich mit jungen Leuten ersetzt. Ne? Das ist übrigens ein großer guter Schachzug gewesen, finde ich, vom TuS Rettenstedt. Also Sven Geffert als Co-Trainer geholt. Dessen Sohn ja in der A-Jugend des MTV Treubund gespielt hat, Laurin. Und der hat dann gleich ein paar Jungs vom MTV mitgenommen. Ne? Timo Akoaue haben wir schon drüber gesprochen, Simon Wolpe, Nick Schestak, Tim Hirsemann, wobei der, glaube ich, jetzt bald weggeht, und Tom Lahme. Das sind gute Leute, gut ausgebildet vom MTV, das kennen wir immer wieder. Und viele von denen waren auch in der Stammelf.
Genau, es waren 4 ehemalige MTV-A-Juniorenspieler am Wochenende in der Stammelf. Tammo Aue, Simon Volpe, Laurin Geffert und auch Nick Schestak. Und alle haben ihre Sache auch gut gemacht, finde ich.
Okay.
Übrigens beobachtet, kleine Anekdote am Rande von ihrem ehemaligen Trainer Guido Hattendorf,
Guido.
Der zunächst beim TSV Badeweg war und dann schnell rübergefahren ist. Oder
Yannick Harms sich beobachtet von
genau,
der Außer- und dann fährt er jetzt seine ganzen Ex-Vereine, die Ex-Spieler ab, das ist ja süß.
Genau,
ja,
er wollte sich seine Jungs dann auch beim TuS Rettenstedt nochmal anschauen. und erzählte dann so ein bisschen, vielleicht kann man das an der Stelle kurz einflechten, dass halt viele der Spieler vom MTV Treubund relativ frühzeitig auch sich natürlich umgeschaut haben, als eigentlich absehbar war, dass die A-Junioren absteigen.
War ja klar, dass sie eigentlich schon längst abgestiegen sind
dann
nach der desaströsen Hinrunde.
Haben sie es noch geschafft, auch mit Guido Hattendorf als Trainer eben.
Ja.
Aber er sagt dann, die wollten dann auch zu ihrem Wort stehen. Und
was ja für sie spricht.
Was auch für sie
das
spricht.
Das finde ich auch. Ja,
und dafür hatte er auch totales Verständnis. Also er sagt, ich kann ja nicht am ersten Spiel sagen, ihr bleibt doch bitte alle hier, wenn ich nicht mal die Argumente dafür habe.
Natürlich.
Und die Argumente hatte der MTV in der vergangenen so lange Zeit nicht.
Nein, das stimmt.
Und davon hat jetzt quasi haben andere Mannschaften jetzt natürlich profitiert.
Umso
und
wichtiger sind ja die noch vorhandenen Alten, ne, die beim TuS Reppenstedt jetzt gefordert sind. Also wie ein Stecker, den wir schon erwähnt haben, und ein Klieche im gewissen Sinne auch und
Und auch ein Phil Schlüschen natürlich, ne?
Genau. Den haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal genannt und eigentlich auch Jan Dammann im Tor hat ja auch viel Erfahrung. Die sind so ein bisschen gefordert, die Jungen zu führen, ne? Und wenn das hinhaut, können sie es auch mit dem Klassenerhalt schaffen. Denn das muss man ja auch sagen, es steigen in diesem Jahr nur 3 Mannschaften ab aus der Bezirksliga. Das ist ein großer Vorteil, dass wir es nicht wie in der letzten Saison wieder mit 5 Mannschaften oder 7 in Gefahr waren, wer denn nun absteigt und wer nicht. Das ist in diesem Jahr mit 3 Gott sei Dank überschaubar, finde ich.
Genau. Und wo wir beim den Namen haben wir schon genannt. Phil Schlüschen hat auch noch mal was gesagt beim Kollegen Frank Löberstädter Mikrofon zum Thema Zielsetzung des TuS Reppenstedt. Da können wir auch noch mal reinhören.
Also unser Ziel ist auf jeden Fall Liga halten. Mittelfeld wäre wieder super. 7. Platz haben wir letztes Jahr. Das wollen wir wieder erreichen. Wenn natürlich besser geht, wollen wir es auch besser machen. Aber das ist so unser Ziel. Ja, genau.
Okay, einstelliger Tabellenplatz, das ist vielleicht ein bisschen eine Wunschvorstellung. Wenn das so ist, könnte man die Saison als sehr gelungen beim TuS Reppenstedt sehen.
Definitiv, dann könnte man den Hut ziehen. Wir warten das ab. Der TuS Reppenstedt ist aber jetzt immerhin mit 4 Punkten am Start und sie liegt damit, denke ich, eigentlich insgesamt bisher auch im Soll. Es gibt immer noch 3 andere Es gibt definitiv aktuell 3, wenn man so will, Sorgenkinder in der Fußballbezirksliga aus dem hiesigen Bereich. Uli, die kannst du gerade mal nennen.
Naja, es sind ja erst 3 Spiele gespielt, aber der TuS Barendorf hat noch keinen einzigen Punkt, der TSV Adendorf hat noch keinen einzigen Punkt und überraschenderweise die SV Scharnebeck hat bislang auch erst einen Punkt. Von daher könnte man jetzt von kleinen Sorgenkindern sprechen, wobei die Zielsetzung bei allen dreien auch eine unterschiedliche ist und war vor der Saison, wenn wir mal mit dem letzten TuS Barendorf beginnen, der hat dramatisch ja in der letzten Saison am letzten Spieltag im Derby gegen Wendisch Evern den Klassenerhalt noch geschafft. Du warst vor Ort damals. Schon das war die Rettung auf der letzten Rille des Reifens und ob das dieses Jahr nochmal passiert, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber
Na, man muss glaube ich sagen, dass der TuS Barendorf einfach sportlich ungeheuer Substanz hat lassen müssen. Allen voran natürlich Michael Ambrosius, der in diesem Spiel gegen Wendisch Evern, was du angesprochen hast in der vergangenen Saison, im Saisonfinale auch das entscheidende Tor geschossen hat zum Nichtabstieg. Der hat sich verabschiedet, der ist in den Harz gezogen zum SV Schladen, dort spielt er jetzt. Auch Stürmer Nils Bergmann, der nach Römstedt gewechselt ist. Oder
ja, die haben beide 10 Tore geschossen letztes Jahr, ne? Und schon letzte Saison war es nicht der TuS Barendorf keine Tormaschine. Also das
da fehlt einfach
viel Klasse.
Fehlt natürlich wirklich Substanz. Ja. Tim Sötebeer steht hier noch als alte Herrn, ist aber steht definitiv nicht mehr
gesundheitlich
zur Verfügung.
Ne? Das ist auch eine Schwächung. Das war ein turmgroßer Spieler, Kapitän, immer wichtig für das Team neben dem Platz, auf dem Platz. Also das sind schon 3 Säulen, die der TuS Barendorf da verloren hat. Und nichts gegen die Neuzugänge, aber das ist eigentlich qualitativ nicht zu ersetzen, was in Barendorf da jetzt gerade passiert.
Dazu kann man aber vielleicht einen Aspekt nochmal aufgreifen, der auch mit diesem Saisonfinale der vergangenen Saison zu tun hat. Ich fand das unglaublich beeindruckend. Und das war für mich, und das meine ich wirklich im allerbesten Wortsinne, Dorffußball at its best. Das war gefühlt das ganze Dorf da. auf diesem auch sehr schönen Sportplatz. Eine unglaublich tolle Atmosphäre. Die Mannschaft wurde, auch wenn sie, die hat ja in der ersten Halbzeit gar nicht besonders gut gespielt, die Mannschaft wurde angefeuert, wurde unterstützt, es wurde nicht gemeckert, gemault, warum machst du denn das und du spielst ja scheiße und was weiß ich was, sondern es wurde einfach wirklich das Positive gesehen, kommt Jungs, ihr schafft das noch. Und sie haben es dann noch geschafft mit einer tollen Willensleistung und das war einfach so ein unglaublich familiäre, tolle Atmosphäre.
Ja.
Und das zeichnet diesen TuS Barendorf, diese Mannschaft beziehungsweise diesen Verein, diese Abteilung auch aus. Wir haben bei uns im Treffer in der Saisonvorschau der Landeszeitung auch geschrieben, es geht nur als Team. Und das ist, glaube ich, genau das, was diese Mannschaft auszeichnet.
Ja. Aber selbst ein Abstieg, also hier Obmann, David Käse war ja auch schon mal hier bei uns und hat gesagt, selbst das war noch auf die letzte Saison gemünzt, wenn sie absteigen würden und in der Kreisliga spielen würde, würde das den Verein nicht kaputt machen. Der funktioniert, das Drumherum funktioniert und selbst wenn es dann wieder in die Kreisliga geht, bricht da keine Welt zusammen und werden genauso dieses halbe Dorf wiederkommen, wenn dann die entscheidenden Spiele vielleicht um den Aufstieg kommen oder
genau. Und das finde ich einfach unglaublich toll. Das hat bei mir wirklich nochmal nachhaltig Eindrücke hinterlassen, wie diese Verein, dass das da
und sie haben
emotional
auch
gemanagt hat.
Fünf, sechs neue, die dann aus der Jugend kommen, aus der A-Jugend. Sie setzen dann eben auch auf junge Leute, die dann eben vielleicht auch ein bisschen brauchen. Und vielleicht muss das dann eben mit einem Jahr Kreisliga auch gehen. Und da ist die Bezirksliga nicht festgenagelt wie bei anderen Vereinen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen um den Verein. Mehr Sorgen muss man sich vielleicht um den TSV Adendorf machen, die wobei sie Aufsteiger sind. Aber die müssen natürlich jetzt erstmal Niederlagen verarbeiten. Die haben Kreispokalsieger, sind grandios aufgestiegen in einem tollen Saisonfinale aus der Kreisliga und haben jetzt auch teilweise sehr bittere Niederlagen am Anfang hinnehmen müssen. Drei Spiele, drei Pleiten. Du hast auch mit Trainer Uwe Laskowski nochmal telefoniert, wie ich gehört und gesehen habe. Was sagt der denn zum Saisonstart?
Naja, Uwe Laskowski ist ja ein sehr realistischer Mensch und hat auch klar gesagt, dass sie keine so gute Vorbereitung hatten.
Aha, okay.
Dass es eben doch einige Verletzungen gab, Krankheiten gab, dass es immer mal wieder auch Abwesenheiten gab. Und das merkt man halt jetzt auch noch, sagt er. Und es ist eben so, dass er sagt, nach hinten raus merkt man, dass einigen doch noch ein bisschen die Körner fehlen, die Fitness fehlt. Das
hat man ja im Spiel gegen Wendisch Evern gesehen, ne?
Zum Beispiel, da haben sie 3-1, 4-2 geführt und innerhalb der letzten, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, wenn wir über Wendisch Evern sprechen, innerhalb der letzten, glaube ich, 6 Minuten 3 Gegentore bekommen, 4-5 verloren.
Ja.
Und er sagt, natürlich zahlen wir im Moment Lehrgeld. Es gibt immer mal wieder individuelle Fehler, die halt dann schon in der Bezirksliga auch anders bestraft werden.
Natürlich.
Als in der Kreisliga.
Definitiv.
Und
wobei man auch sagen muss, ne, 3 Gegner waren Wendisch Evern, Küsten und das erste Spiel, okay, das war gegen Reppenstedt. Da hätten sie vielleicht was mitnehmen müssen, aber die anderen beiden Niederlagen gegen eher Top-Mannschaften aus der Liga, da kannst du auch schon mal verlieren als Aufsteiger. Klar.
Und er sagt, wir sind nicht weit weg. Wir spielen eigentlich jedes Mal gut mit. Auch in Küsten, was dann am Ende zwar 1-4 war, aber sie haben sind in die Führung gegangen, haben dann vor der Pause den Ausgleich bekommen. Relativ kurz nach der Pause geraten sie in Rückstand, haben dann eine Druckphase und werden ausgekontert. Das ist so ein klassisches Ding, das passiert.
Ja.
Er sagt, da sind wir eigentlich nicht weit weg. Was wir jetzt brauchen, ist halt einfach mal was Zählbares, damit die Mannschaft merkt, es geht, wir kriegen es hin. Er ist allerdings, und das zeichnet ihn aus, und das zeichnet auch den Verein aus, denke ich, noch sehr gelassen und sehr ruhig. Da ist man weit entfernt von irgendeiner Panik. Eine Sache muss man noch erwähnen, und das ist, glaube ich, schon nochmal ein entscheidender Punkt. Der Stammtorwart Christoph Schütter hat sich unmittelbar im letzten Testspiel vor der Saison schwer verletzt.
Ja.
Schien- und Wadenbeinbruch. Gute Besserung, Christoph, an dieser Stelle.
Grüße gehen raus.
Und sie haben jetzt mit Timo Bergmann, der zuletzt beim LSK 2 war, neuen Torwart. Und das ist natürlich klar, dass so ein Gefüge einer Hintermannschaft mit dem Torwart zusammen sehr sensibel ist und das muss wachsen.
Ja.
Und da ist natürlich auch noch ein Stück weit drin begründet, warum es dann doch relativ viele Gegentore und bislang auch noch keine Punkte gab.
Und auch Kunstrasen übrigens, ne? Sie haben ja den ersten Kunstrasen im Landkreis Lüneburg, auf dem sie auch die Punktspiele ausüben. Auch das braucht natürlich ein bisschen Zeit, um zu gucken, wie man darauf spielt, wie man darauf klarkommt. Also das ist noch kein Vorteil, den sie haben. Das ist vielleicht was in der Rückrunde, wenn sie regelmäßig darauf gespielt haben, dass sie da noch sicherer werden. Trotzdem für mich auch ein kleiner Faktor.
So sieht's aus, genau.
Ja, als drittes ist im Moment die SV Scharnebeck auch unten, hat erst einen Punkt.
Aber so viel Ruhe und Gelassenheit wie in Scharnebeck
gibt's auf der Welt fast kein zweites Mal.
Wollte ich gerade sagen, den Tag gelegt wird. Casey Lorenzen, der Trainer, könnte wahrscheinlich auch die ersten 6 Spiele verlieren und alle würden in Scharnebeck sagen, ja, das machen wir mal ganz ruhig, da haben wir keine Hektik und da sind wir vorsichtig.
Gut, trotzdem hat er erst einen Punkt geholt in 3 Spielen, hat natürlich auch gegen die Top-Mannschaften der Liga gespielt, also Küsten, Wendisch, Evan, Barum. Als nächstes kommen Hollenstedt und LSV mit dem 3. und 5. Dann haben sie die ersten 5 Mannschaften.
Dann sind sie von oben erstmal komplett durch.
Dann sind sie erstmal durch mit dem Ganzen. Dann kommt Barendorf. Das ist dann eine andere Klasse vielleicht. Ja, Casey ist eh mal ein sehr positiver Mensch. Jemand, der seine Elf und seine Truppe pusht. Und es ist ja wenig passiert in Scharnebeck in der Transferperiode. Also es sind mit Lukas Lange und Christoph Fricke 2 wichtige Stürmer gegangen. Dafür sind mit Danny Ivan und Till Messner 2 Stürmer gekommen. Das ist das Einzige, wo integriert werden muss. Ansonsten kann Casey auf seinen Stamm zählen und auf seine Jungs zählen und auf seinen guten Zusammenhalt und wenn ich mir keine Sorgen machen muss, dann um die SV Scharnebeck.
Wenn man auch schaut, dass sie jetzt beim MTV Barum 3-mal geführt haben,
ja.
Dann doch noch unglücklich verloren haben. Also ich denke mal, Ergebnisse, klar, Fußball ist ein Ergebnissport, dingelingeling, aber
Wahnsinn, sorry.
Ja, sie werden, glaube ich, diese Ergebnisse nachliefern.
Aber müssen sie dann auch, ne? Also jetzt klar, Holdenstedt und LSV, ob Holdenstedt da oben eigentlich sich vor der Saison gesehen hat, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kommt da ja schon mal was. Aber wenn du dann wirklich 5 Spiele verloren hast oder wenig gepunktet hast, vielleicht 2 Spiele oder so, dann ist ein Spiel in Barendorf natürlich schon auch ein bisschen, da ist dann ein bisschen Druck da. Und
da ist dann Druck auf dem Kessel.
Genau, so wollen wir mal sehen. Was dann passiert. In 2-3 Wochen hören wir uns wieder und dann gucken wir mal, was da passiert. Grundsätzlich bin ich da aber weiterhin positiv gestimmt. Positiv gestimmt kann man auch sein, wenn es um die weiteren 2 Aufsteiger neben dem TSV Adendorf geht. Nämlich, wenn wir vom FC Heidetal und der Lüneburger SV sprechen als nächstes. Die Heidetaler haben in 3 Spielen 5 Punkte geholt, 1 Sieg und 2 Unentschieden, sind also noch ungeschlagen und das als Aufsteiger. Ja, da liefert Olli Klose gute Arbeit ab und hat auch im Vorfeld sich gute Verstärkung für seine schon gute Mannschaft geholt.
Genau.
Das ist ein sehr positiver Weg, der in Ihlbeck im Waldstadion gegangen wird.
Denn auch da kommt ja nicht jeder freiwillig hin, ohne das negativ zu meinen oder negativ besetzt zu sagen. Aber das ist natürlich ein ganz schöner Weg.
Das ist ein ganz schöner Weg.
Und im Westen des Landkreises und noch hinter Amlinghausen, wenn du schon eigentlich denkst, du bist jetzt bald in Soltau, dann kommst du in Ihlbeck im Stadion an. Das ist nicht für jeden vermittelbar. Und da hat er diesmal davon profitiert, dass vom SV Ilmenau einige Spieler dort unglücklich waren und weggegangen sind. Da hat er
Florian Liegmann, Ole Siegler, Michael Kusak, Kai Benecke, das
genau.
Sind auch alles gute, erfahrene Leute.
Ja, genau. Und auch alle mit schon in im Kader und oft in der ersten Elf. Dazu natürlich nicht zu vergessen der
Doppelname, der am meisten in diesem Landkreis bei Spielaufstellungen genannt wurde. Pinokaros, nämlich Nino Pinokaros, der vom MTV zu Olli gewechselt ist, zum FC Heidetal gewechselt ist, die es eigentlich schon eine Saison vorher machen wollte. Auch das ist eine Stabilität und eine Qualitätssteigerung. Dazu hat er die Hornbrüder, von denen Joshua, glaube ich, noch gar nicht so viel gespielt hat. Aber Daniel trifft schon wieder, wie er will. Also
ja, ein cooler Aufsteiger. Guter Aufsteiger, der sicherlich auch eine sehr gute Saison spielen wird. Und
ja, der war in der Kreisliga ja schon eigentlich so souverän und schon nach dem 3. Spiel
ich glaube,
war
ich auch gestiegen. Tabellendrittel,
ja.
Das macht man nichts verkehrt, wenn man sie ungefähr dort auch einsortiert.
Das denke ich auch, ja.
Bei der LSV, wie siehst du es da? Die haben 2 Siege in den ersten 3 Spielen. Das erste Spiel haben sie verloren, dann 2-mal gewonnen. Auch da hat Hüther Sönnmetz, glaube ich, gute Arbeit geleistet und hat ein erfahrenes Team von vielen Leuten, die auch schon Landesliga, Bezirksliga gespielt haben. Die werden ihrer Rolle gerecht, finde ich. Und
absolut. Da ist, die haben ja eine tolle oder geradezu furiose Schlussphase der vergangenen Saison gespielt mit 9 Siegen in Folge oder 10 genau, ich weiß es gerade nicht ganz genau, die sie dann noch auch in die Bezirksliga gebracht haben. Und ja, die Zugänge, wenn du dir das anschaust, Pascal Eggert ist Regionalliga erfahren.
Genau.
Oleg Lich ist auch zumindest hat in vielen oberen Ligen schon.
Naja, aber der Eintracht gespielt. Hat er jahrelang gespielt, bei Nez hat er dann gespielt,
genau.
Also auch ein zuverlässiger Mann.
Ja,
und gar keine Frage.
Da ist nochmal
Qualität dazugekommen.
Keine Abgänge.
Nee.
Und
dann die Pepic-Brüder, die Jakus, Haki Celik und so, das ist auch was man sich in der Landesliga vorstellen kann. Ne? Also da müssen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist auch keine Mannschaft, die für einen Abstiegsplatz in Frage kommt.
Nein, überhaupt nicht. Wenn sie als Einheit auch auftreten, weiterhin, so wie sie das in der vergangenen Saison geschafft haben, dann, glaube ich, kann man da von einer Mannschaft sprechen, die auch sicherlich im oberen Drittel bleiben wird oder sich eingruppieren wird und die sicherlich sehr spielstark ist und gegen die keiner gerne antreten wird, denke ich.
Das glaube ich auch nicht, nein. Ja, dann fehlt nur noch eine Mannschaft, wenn ich das richtig im Überblick habe, und das ist der SV Wendisch Evern. 3 Spiele, 3 Siege. Das ist ist es eine positive Überraschung oder ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit? Das weiß man ja immer bei Wendisch nicht so genau. Die Trainer sind ja so ein bisschen eher zurückhaltender und wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen und erstmal 40 Punkte und wir müssen Demut zeigen und am Ende spielen sie doch wieder genauso oben mit, wie sie es in der letzten Saison auch gemacht haben. Auch wenn sie am Ende dann sind sie zwar nur in Anführungsstrichen Vierter geworden, aber das ist auch schon ein ganz guter Haufen, der da zusammenspielt, der topfit ist, der 3 Spiele gewonnen hat, wenn auch immer am Ende mit viel Dusel ist halt vielleicht das falsche Wort, mit viel Qualität und nochmal nachlegen können und im entscheidenden Moment zugeschlagen haben. Das ist so, wie man beim Handball gesagt hat, der THW Kiel verliert erst, wenn nach 60 Minuten abgepfiffen wird. Und mit Wendisch, die sind erst dood, wenn wirklich der Schiri abgepfiffen hat. Und da ist gar nichts dood im Moment.
Gar nichts dood.
Sieht gut aus, was da
jetzt in der passiert. Nachspielzeit durch ein Tor von Julian Niebuhr gegen Brese gewonnen. Dann nach, wie gesagt, 2-4 Rückstand noch mit 5-4 in den letzten Minuten 3 Tore, ich glaube von der 86. bis in die Nachspielzeit hinein 3 Tore erzielt beim TSV Adendorf. Das machst du nur, wenn du A, fit bist und wenn du B, gut eingespielt bist und wenn du C, die entsprechende Leidenschaft auf den Platz bringst.
Genau.
Und das sind, glaube ich, die Attribute, die Wendisch Evern auch ausmachen.
Ja.
Und vielleicht ist auch genau das, was du schon angedeutet hast, ich finde diesen Begriff ganz, ganz interessant. Fußball hat viel mit Demo zu tun. Das ist ein Zitat vom Trainer, von Oliver Hansen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so, da hebt dann keiner ab. Sondern ich glaube, dass zusammen mit Thomas Lucko, machen das ja gemeinsam, dass die ihre Mannschaft schon auch immer wieder erden und einfach eher so die Arbeiter im Hintergrund sind, die sehr viel über Taktik kommen und aber jetzt keine Lautsprecher sind.
Nur der Mann, der Lautsprecher ist dann Schelle und der Obmann, der übernimmt das dann für die beiden und haut mal einen Spruch raus und dafür liebt ihn
liebt ihn jeder im Fußballlandkreis, definitiv, ja. Und also ich würde sagen, das ist definitiv keine Überraschung, dass wir den SV Wendisch Evern.
Wobei sie nie oder selten zu den Meisterschaftsfavoriten gezählt werden. Ne? Da ist es Barum, Küsten, Gellersen, das sind immer die im Vordergrund gestellt werden.
Naja, mal gucken.
Aber das ist vielleicht
ihre Stärke.
Genau. Und das ist auch genau das, warum sie vielleicht da oben mitspielen, weil sie auch gute Fußballer haben. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ne? Also das ist, ein Helge Schünemann kann hervorragenden Ball spielen. Da gibt es viele Tom Häuser, Joris Wendt, also da gibt's etliche. Dennis Hüls hat man ja auch schon mal gehört, den Namen, ne?
Der hat man auch schon mal gehört, ja.
Genau. Die Bölters und so. Also das ist schon, da ist schon Qualität vorhanden, da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn sie immer eher sagen, wir sind etwas weniger offensiv, was Ziele aufgeht.
bin mir gar nicht sicher, wie das mit dem Thema Aufstieg ist, ob die überhaupt aufsteigen wollen, ob sie es überhaupt können. Das ist ja auch die Frage. Sie in der Landesliga musst du ja eine zweite Mannschaft haben, eine zweite Herrenmannschaft, das haben sie.
Und den Jugendunterbau auch haben.
Und den Jugend, du brauchst eine A-, B- oder C-Jugend. Und sie haben, glaube ich, meine ich aus dem Kopf, das weiß ich jetzt nicht genau, nur eine C-Jugend mit Ilmenautal, mit dem SVI zusammen. Ob sie da genug Jugendspieler haben, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also auch da ist es vielleicht aber auch ein bisschen früh, wir haben am dritten Spieltag, ob man da jetzt schon von Aufstieg und Ähnlichem reden sollte. Aber das wissen wir ja noch vom TuS Neze aus der Vergangenheit, dass die schnell noch eine A-Jugend aus dem Hut zaubern mussten, damit sie in die Landesliga aufsteigen durften oder dann auch konnten, was sie ja geschafft haben. Soweit sind sie, glaube ich, bei Wendisch noch nicht. Und lass uns mal die Saison weiterspielen, würde Schelle jetzt sagen. Und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt. Im Moment kommt sehr viel hinten raus, also sehr viel Positives, sehr viel Punkte kommen da raus. Und das ist nicht unverdient.
Absolut nicht, nein. Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, inwieweit der Höhenflug der Wendisch-Everner weitergeht, wird schon das nächste Wochenende zeigen. Denn da sind wir bei den Tipps für unser Wochenende, für das nächste Wochenende. Denn die Jungs aus Wendisch müssen zum TSV Gellersen. Und die haben wir ja nun bekanntlich als einen der Favoriten hier tituliert.
Da haben wir gleich zwei
Mannschaften
gegeneinander.
Genau. Und dann werden wir mal sehen, wie das ausgeht oder ob Gellersen dann weiter Probleme hat oder wie auch immer. Also am Sonntag, 27.08., 15 Uhr, geht es auf dem Heidberg, gibt es das Duell TSV Gellersen gegen Wendisch-Evern, um die Bezirksliga damit abzuschließen.
Ja, und wir werden in einer Woche dann zum Abschluss unseres Fußballstarts sozusagen über die Kreisliga sprechen. Und auch die Kreisliga hat an diesem Wochenende am 27. August interessante Spiele. Da kann man also auch guten Fußball sehen, zum Beispiel um 15 Uhr VfB Blekede, der starke Aufsteiger gegen den Ochtmisser SV in der vergangenen Saison. Nur äußerst knapp gescheitert im Pokal und in Sachen Aufstieg. Also eine Mannschaft, die auch sehr stark ist und ein sehr reizvolles Duell. Und wer dann immer noch nicht genug hat, um 17 Uhr empfängt die SV Eintracht Lüneburg den SV Ilmenau. Also da ist auch ein sattes Programm mit zwei spannenden Derbys.
Das hört sich nach viel Fußball am Wochenende an.
Genau, und den werden wir in der kommenden Woche mit der Kreisliga dann auch nochmal bedenken und auch analysieren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast, die 24. Folge des So-Podcast zum Thema Fußball, Bezirksliga, Saisonstart.
Dann ist ja nächste Woche Silberhochzeit. Ach Mensch, wie schön.
Dann ist nächste Woche Silberhochzeit.
Kreisliga,
ja. Uli, dass wir beide noch Silberhochzeit feiern. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. aber ich freue mich drauf.
Ja. Wir sind ja auch schon ein bisschen grau, was die Haare angeht.
Ja. Bringst du ein Catering mit? Machst du ein kleines Catering?
Vielleicht kriegen wir ein Geschenk von unserem Techniker Sascha Schulz, der ja wieder die Sendung heute perfekt begleitet hat. Und noch nicht so grau ist wie wir.
Ja, deswegen feiert er auch noch keine Silberhochzeit.
Das ist ja auch so, wobei er ja auch zum Team gehört. Also im gewissen
Sinne feiert er
ist
das auch vielleicht mit uns ja auch.
Das ganze Team. Sowas wie unser Kind. Also
das ganze Team. Das,
vielleicht lassen wir. Ja, vielleicht schneidet er das raus. Das müssen wir nochmal gucken.
Wir werden uns selbst überraschen lassen, ob er das drin lässt.
Genau. Das erfahren wir dann, wenn ihr das hört und wir dann auch.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten ein bisschen Erhellendes zum Thema Fußballbezirksliga beitragen. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Du siehst auch.
Sagen, schaut Sport, macht Sport und denkt immer daran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.